An den Märkten reichen aktuell ein paar politische Sätze für extreme Ausschläge. Und genau in so einem Umfeld wirkt ausgerechnet ein vermeintlich langweiliges Thema plötzlich hochrelevant. Zinsen. Zinsen für kurzfristiges, Zinsen für geplante, aber noch nicht entschiedene Investments, Zinsen für Ausgaben, die ihr noch nicht kennt, die aber kurzfristig immer mal anfallen können, sprich den Notgroschen. Mit Matthias Schmidt spreche ich über geldmarktnahe ETFs und aus aktuellem Anlass auch über ein neues Tagesgeldangebot. Egal, was ihr bevorzugt, für euch wird es mit dieser Sendung sehr einfach, eure Zinseinnahmen um ein Viertel zu steigern. Ein Viertel, das sind im Zinsbereich und im aktuellen Zinsumfeld Welten. Aber bevor wir hier bei Echtgeld TV irgendetwas steigern, kommen erstmal die Risikohinweise. Von Christian Wyrhöhl, dem Chief Economist von Scalable Capital.
Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Nachdem der Disclaimer aus Berlin jetzt im Kasten ist, begrüßen wir euch einmal aus Zorneding bei München. Und das betrifft dann Matthias Schmidt. Hallo Matthias.
Ja, hallo Tobias.
Und ich selber aus Kabarete in der Dominikanischen Republik. Also wenn es irgendwelche Leitungskaotizitäten gibt, dann liegt das irgendwie hier ran. Wir nehmen das Ganze auf, das ist schon wichtig, am 23.03. um 18.30 Uhr deutscher Zeit. Und der 23.03. wird ja dann irgendwann ein Tag sein, Matthias, wo man dann mal sagt, das waren mal wieder Schwankungen, wie man sie sehr, sehr selten zu Gesicht bekommt. Und der Kurs vom heutigen Tagesverlauf ist ja hier schon eingeblendet in einem 15-Minuten-Chart, wo es im Grunde genommen relativ harmlos losging mit Kursen um die und unter 22.000 Punkten. Und dann kam der größte Feldherr und auch der größte Lügner der aktuellen politischen Zeit auf die Idee, mal etwas zum Iran zu sagen, dass das nämlich alles ganz prima läuft und dass die Gespräche, die in den letzten Tagen geführt wurden, jetzt erstmal nach einem guten Ergebnis aussehen, weswegen dann der deutsche Aktienindex einen nicht so oft vorkommenden Satz machte und innerhalb einer halben Stunde von unter 21.900 Punkten auf über 23, ich gucke hier lieber nochmal nach, auf über 23.150 Punkte stieg. Matthias, das haben wir nicht so oft, ne?
Nee, ich meine, wir hätten es letztes Jahr mal so als die Zölle bekannt gegeben worden gehabt. Klar, in der Corona-Zeit haben wir solche Bewegungen am Anfang mal gehabt. Aber es ist schon Wahnsinn und es zeigt halt auch, wie nervös der Markt ist. Erstmal, wie depressiv er vorher war und dann wie so kleine Sachen plötzlich ja eine Gegenbewegung auslösen können. Also schon heftig, ja.
Ja, aber es geht ja auch um ein paar Sachen. Es geht um das Thema, wie teuer wird Energie sein? Wie verfügbar wird Öl eigentlich in den nächsten Monaten sein, wenn die Straße von Hormus offen, teilweise geschlossen, komplett geschlossen ist? Wie Lieferungen dann erfolgen können? Das hat wieder Auswirkungen auf das ganze Thema China und Indien, wo eben ja viel von dem Öl ankommt. Der Christian und ich, wir hatten es in einer der letzten Sendungen dann auch nochmal so ein bisschen aufgedröselt und da hängt eben wahnsinnig viel dran und deswegen sind solche Schwankungen eben auch nicht komplett irrational, auch wenn sie im ersten Moment natürlich komplett behämmert wirken, aber es hängt eben einiges dran an Gewinnchancen und auch an Kostenrisiken auf beiden Seiten. Und in der letzten Zeit, Matthias, war es so, dass die Kostenrisiken, naja, die überwiegende Anzahl von Argumenten bekommen haben.
Genau, aber man darf halt auch nie vergessen, dass es einfach hier, es ist eine Aussage jetzt. Es ist ja nicht eine Lösung der Gesamtsituation, ja, sondern es ist eine Aussage, ein Hoffnungsschimmer für einige, dass das Ganze jetzt ja vielleicht irgendwann doch mal ein Ende nimmt, ja.
Ja, man wird auf jeden Fall so einigermaßen nicht schugge bei dem, was im Moment ja an politischer Kommentierung so erfolgt. Und insbesondere, wenn denn der Iran, zumindest so wird es kolportiert, ein paar Stunden später um die Ecke kommt und sagt, Moment mal, es gibt gar keine Gespräche. Und eigentlich auch eine völlige Unklarheit darüber herrscht, wer im Moment eigentlich im Iran etwas für den Iran zu sagen hat, nachdem die USA ja auch mit einer gewissen Irritation festgestellt haben, dass sie nicht nur die erste Führungsriege, sondern auch gleich die zweite und die dritte offenbar komplett weggebombt haben und man gar nicht so richtig weiß, mit wem man jetzt reden soll. Das ist die Gemengelage, an der wir uns am 23.03. verabredet haben. Und zwar zu einem Thema, was schon sehr, sehr lange für uns feststand und was seinen thematischen Ursprung in der aktuellen Ausgabe der von Ralf Andres und mir vor 20 Jahren ins Leben gerufenen Fachpublikation der Zertifikateberater hat, für die Matthias regelmäßig auch zum Thema ETFs schreibt. Und in dieser Ausgabe, der Jubiläumsausgabe, ist es so, dass es um Geldmarkt-ETFs geht, also einem smarten Parkplatz für das Geld, insbesondere wenn man einfach mal ein bisschen mehr auf der Seite hat, als man auch im Zusammenhang mit der Einlagensicherung in Deutschland eigentlich so auf dem Konto haben will. Es geht also um Geldmarktfonds und dann auch um geldmarktnahe ETF, die sich in den letzten Jahren als Alternative zu den klassischen Geldmarkt-ETFs etabliert haben und wo es den Anlegern möglich gemacht wird, sehr kurzfristig, sehr schwankungsarm, einen Parkplatz für auch große Mengen Liquidität zu finden und dabei das Geld täglich verfügbar zu halten. Und ich weiß ja sowohl von diesem Thema schon ein bisschen länger, Matthias, aber ich weiß eben auch schon etwas länger von einem Vorhaben, was Scalable mir vor ein paar Wochen schon mal angekündigt hat und wo es darum geht, dass Scalable sich etwas Neues hat einfallen lassen, nämlich ein Tagesgeldkonto. Auf diesem Tagesgeld, und damit haben wir auch den Titel für dieses Video erklärt, 1/4 mehr Zinsen. Dieses Tagesgeldkonto zahlt eben nicht mehr wie bisher das Geldkonto 2% Zinsen, sondern jetzt 2,5%. Und damit habe ich schon mal etwas, was einen sehr, sehr umfangreichen Zinssatz darstellt. So jetzt, dass ich aus der Perspektive meiner Person mir die Frage stelle, wofür brauche ich das eigentlich, worüber wir jetzt sprechen? Denn ich habe doch Scalable und ich habe zumindest am Ende der Sendung auch mein Tagesgeldkonto mit 2,5% Verzinsung.
Genau, beim Tagesgeld, da gilt die Einlagensicherung. Und die ist eben auf 100.000 pro Bank und Kunde begrenzt. Wir sehen nachher noch bei Scalable, wie die das gemacht haben, dass auch noch ein bisschen mehr geht. Aber bei größeren Summen bietet dann Geldmarkt-ETFs, geldmarktnahe ETFs, den Vorteil, dass es sich um Sondervermögen handelt. Und dort gibt es keine Einlagensicherung, aber das ganze Geld, was man dort anlegt, ist von der Pleite des Brokers gesichert, weil es eben Sondervermögen ist. Und es ist auch Sondervermögen im Falle der Pleite der Fondsgesellschaft. Und das ist eben der große Vorteil dieser Geldmarktfonds und geldmarktnahen ETFs.
Genau. Beim Thema Einlagensicherung ist es eben so, dass Scalable einen Weg gefunden hat, wo zumindest weitere 400.000 Euro zunächst mal auf verschiedene Partnerbanken verteilt wird. Aber dass auf der Website eben auch gesagt wird, dass eine zusätzliche Einlagensicherung für darüber hinausgehende Guthaben durch Verteilung auf Banken, die einer freiwilligen Einlagensicherung, etwa dem Einlagensicherungsfonds deutscher Banken, angeschlossen sind, das Ganze auch noch erweitern kann. Aber für die wenigsten von euch und für mich eben auch nicht, dürfte eine Liquidität von mehr als 500.000 Euro eine ernsthafte Relevanz haben. Und ich glaube auch, dass die regelmäßig zuschauen, dann das ein oder andere noch an Alternativanlagen finden würden. Aber erstens, Matthias, kann es ja Leute geben, die mit diesem ganzen Einlagensicherungsgedöns gar nicht dann so viel zu tun haben wollen und sich vielleicht auch in einer solchen Anlage wie einem geldmarktnahen Fonds, einem geldmarktnahen ETF wohler fühlen. Und zweitens, es kann ja auch sein, dass hier Leute zuschauen, die noch gar kein Konto bei Scalable haben. Denen kann man zwei Sachen sagen. Erstens, ihr könnt euch ein Konto eröffnen, wenig überraschend. Link ist unterhalb dieses Videos. Aber die zweite Alternative, und über die wollen wir eigentlich reden, die können sich beispielsweise auch den Artikel von dir aus dem Zertifikateberater durchlesen, aber die können vor allen Dingen auch in der Sendung hier dabei bleiben, denn wir werden jetzt einmal durchdeklinieren, was es mit diesen Produkten auf sich hat. Und das ist auch da nahezu ein Viertel mehr an Zinsen auf Liquidität gibt. Und damit fangen wir jetzt an. Und wir fangen einfach damit an, dass wir uns mal dem Thema Geldmarkt annähern. Was ist das eigentlich?
Also beim Geldmarkt handelt es sich um kurzlaufende Papiere, verzinsliche Papiere mit einer Laufzeit von maximal 397 Tagen, also etwas über einem Jahr. Und wenn es Papiere mit längerer Laufzeit sind, dann muss mindestens innerhalb dieser Frist von 397 Tagen das Zinsniveau angepasst werden. Also man ist immer an den kurzfristigen Zinsen orientiert, die von der EZB zum Beispiel in Europa festgelegt werden. Und dementsprechend ist das Ganze auch risikoarm, weil eben dann kaum Kursschwankungen bei den Anleihen eben drin sind. Und als Geldmarkt, ja, in diese Geldmarktfonds kommen dann so Sachen rein wie Interbankenkredite, Einlagenzertifikate, Termingelder, Commercial Papers oder eben kurzlaufende Staatsanleihen. Also alles, was verzinslich ist und kurzlaufend ist.
Du willst schnell wissen, was an den Märkten und in der Wirtschaft los ist, ohne langes Suchen im Netz oder auf Social Media Sites? 5 nach 6 bringt dir jeden Abend die 5 wichtigsten Wirtschaftsnachrichten des Tages. Klar, kompakt und kostenlos. Ob Unternehmen, Börse oder Geopolitik, du liest, was heute wichtig ist. Kein Lärm, kein Spam, einfach relevante Infos auf einen Blick. Jetzt anmelden auf 5nach6.de und jeden Tag fundiert informiert sein.
So, nun ist es ja so, dass Geldmarktfonds insbesondere so in den frühen 2000er extrem populär waren, dass unglaubliche Geldsummen damals da reingeschoben wurden von nicht mehr so gut verzinsten Tagesgeldkonten. Das gab es ja damals noch nicht so in der Form. Dann kam aber etwas, wo sich viele unserer Zuschauer gar nicht so richtig dran erinnern können, weil sie damals noch nicht teilgenommen haben an diesen ganzen Wertpapiergeschichten. Wir schreiben also mental das Jahr 2008, wir befinden uns in der Finanzkrise und da war es dann eben so, dass diese Produkte auch unter Druck gekommen sind. Woran lag, Matthias?
Genau, in der Finanzkrise haben die Banken sich gegenseitig nicht mehr getraut und dann gab es eben auch deutliche Kursabschläge bei Anleihen und bei Finanzierungsinstrumenten mit ganz kurzen Laufzeiten zwischen den Banken. Und das hat dazu geführt, dass dann bei den Geldmarktfonds eben auch Druck aufkam und es wurde letztendlich gelöst, indem die US-Notenbank eingeschritten ist und die hat für einen 3-stelligen Milliardenbetrag eben dann Geldmarktfonds aufgekauft, um das Ganze zu stabilisieren. Und gleichzeitig hat man in Europa dann eine Regulierung angestoßen, die dann 2017 umgesetzt worden ist. Und zwar, man hat 3 Klassen von Geldmarktfonds gemacht. Und das ist im Übrigen auch der Grund, warum viele Emittenten von, es heißt immer gerne Geldmarkt-ETF, aber ganz korrekt muss es geldmarktnahe ETFs heißen. Die Emittenten werden nie von Geldmarkt-ETF sprechen, denn Geldmarktfonds ist ein relativ stark reguliertes Instrument. Dort werden Stresstests durchgeführt. Das wird von den Aufsichtsbehörden im Prinzip überwacht. Und und damit eben das, was 2008 passiert ist, nicht mehr passiert. Wir dürfen nämlich nicht vergessen, Geldmarkt-ETFs oder Geldmarktfonds sind ein Instrument, das auch von Unternehmen genutzt wird, um große Liquiditätsmengen durchaus anzulegen. Und deshalb ist es natürlich auch sehr wichtig für das gesamte Finanzsystem, dass dort ein Vertrauen in diese Produkte rein ist. Und deshalb hat man 3 Klassen von Geldmarkt-ETFs gebildet, von Geldmarktfonds gebildet, die VNAF, CNAF und LVNAF. Und diese CNAF, das sind die allersichersten. Die dürfen nur in relativ sichere Staatsanleihen, also sichere, kurzlaufende Staatsanleihen investieren. Und da soll eben ausgeschlossen werden, dass es da zu quasi im Druck kommt, wenn wieder mal es mal richtig knirscht im Finanzsystem oder im wenn wir eine Vertrauenskrise quasi da ist. Und verschiedene Institutionen dürfen auch dann nur in diese Klassen investieren, wenn es eben besonders sicher sein soll.
Du hast ja auch noch die LVNAF, also diese Low Volatility Net Asset Value Produkte mit drin, wo ich mich dann immer frage, wenn ich sowas schon höre, auch in Anbetracht dessen, was man in der Finanzkrise erlebt hat, würdest du freiwillig in so ein Low Volatility Vehikel einsteigen? Weil in dem Moment, wo sich die Volatilität erhöht, muss ja quasi so ein Produkt verkauft werden. Und dann riskiere ich ja genau in so einer Phase durchaus auch wieder mögliche empfindliche Abschläge auf mein Geld. Vielleicht nicht mehr so schlimm wie damals in diesem Misstrauensfall, aber trotzdem 1-3% dürften da auch schnell drin sein.
Das ist die Frage, was letztendlich in einem einzelnen Produkt drin ist. Ja. Aber ich glaube, und das hat die Corona-Krise gezeigt, die Stresstests, die von den Aufsichtsbehörden dort verlangt werden, die regelmäßig durchgeführt werden, die haben im Praxistest Corona war ja ein Fall, wo auch eine extreme Unsicherheit da war, wer ist noch zahlungsfähig, also wessen Geschäftsmodell funktioniert noch und so weiter. Und wie geht es überhaupt weiter? Und das heißt, diese Situation haben diese Geldmarktfonds relativ gut überstanden. Aber ich bin eigentlich ein Fan der zweiten Variante, eben der geldmarktnahen ETFs, weil dort mit Swaps gearbeitet wird, wie wir nachher sehen werden. Und in meinen Augen ist es bei diesen Produkten, so wie die konstruiert sind, die interessantere Variante.
Ja, und genau zu den Swaps kommen wir jetzt auch, weil du hast schon bei Geldmarkt-ETFs gesagt, dass sie rechtlich keine Geldmarktfonds sind, sondern dann Swap-basierte ETF, die lediglich geldmarktnahe Referenzzinssätze abbilden. Und beim Thema Swaps, da lohnt es sich ja schon nochmal reinzugehen, weil da wird ja sehr oft drüber gesprochen und dann gibt es eben die Anhänger der reinen Lehre, die sagen, nee, ich möchte auf keinen Fall Swap-ETFs bei mir drin haben, obwohl sie eben auch diverse Vorteile bieten. Beispielsweise eine für ETF-Anbieter etwas einfachere Verbriefbarkeit von solchen Indizes und von Indexkonzepten. Aber gehen wir mal an das Thema beim Swap an der Stelle mal rein. Der grundsätzliche Aufbau, der hat ja schon eine Komplexität, die sich nicht spontan erschließt. Man kauft ein x-beliebiges Portfolio und jemand anders sichert einem für dieses Portfolio dann die Wertentwicklung eines bestimmten Index zu und zahlt mitunter auf täglicher Ebene genau eine Geldmenge so ein, dass es passt. Da fragt man sich als erstes, wieso den ganzen Aufriss? Und das liegt in der Tat eben schon an dem, was ich schon ausformuliert habe, dass es so eben für ETF-Anbieter auch möglich ist, ein Portfolio statt aus 3.000 Wertpapieren vielleicht auch mit 300 Wertpapieren darzustellen und dann eben einen Swap-Partner dafür sorgen zu lassen, dass man die Wertentwicklung vom MSCI World oder von welchem anderen zugrunde liegenden Index eben abbilden will. Weil auch bei einer Milliarde Assets under Management kann es dann irgendwie relativ nervig werden, 300 Positionen mit 0,00x% in ein Portfolio reinzukaufen. Kostet alles Geld, kostet alles Aufwand, geht auch einfacher. Aber die Frage ist ja nicht nur wieso, sondern die Frage, die sich ganz oft eben auch stellt, ist, was passiert da eigentlich und wie zum Geier macht man das?
Ja, im Prinzip, man sucht sich einen Kontrahenten. Also bei einigen ETFs ist es die Muttergesellschaft der Fondsgesellschaft und mit denen wird ein Vertrag geschlossen und es wird dann ein Wertpapier, ein relativ x-beliebiges Wertpapier im sogenannten Trägerportfolio, also im ETF, gehalten. Und der Vertragspartner, der Swap-Partner, sichert dem ETF eine Rendite zu. Und jeden Tag wird geschaut, wie hat sich das Trägerportfolio entwickelt und wie hat sich im Prinzip das eigentlich gewünschte, die Zielrendite, entwickelt. Und dann gibt es jeden Tag eine Geldsumme, die ausgeglichen wird. Entweder der Fonds muss was ausgleichen an den Swap-Partner oder der Swap-Partner an den Fonds. Und das Ganze wird immer kurzfristig gesettelt und am Ende hat der ETF die Rendite, die er als Zielrendite hat, die ihm festgelegt ist. Und das macht es natürlich einfacher. Und vor allem hatten wir auch, der Swap-Partner ganz andere Freiheiten, kann ganz andere Instrumente einsetzen, die zum Beispiel ein ETF oder ein Fonds nicht einsetzen kann in der Form und kann eben die Sachen dadurch einfacher abbilden. Und damit geht es gerade bei den großen ETFs, die wahnsinnig viel abdecken, ist es eine Methode, um die Rendite dieses Index eben wieder zu spiegeln. Und auch, wie wir eben sehen, bei den geldmarktnahen ETFs ist es eine Möglichkeit, einen Zinssatz quasi wiederzugeben. Also eine Entwicklung wie eine verzinsliche Anlage zu diesem Zinssatz eben wiederzugeben.
Und jetzt hast du in dem Artikel neben dem Volatilitätsprodukt und neben dem sehr sicheren Produkt vor allem dann auch ein Produkt, ein prominentes Beispiel herausgestellt, nämlich den Xtrackers 2 Euro Overnight Rate Swap ETF mit der WKN DBX 0AN. In dem liegen 20 Milliarden. Wir hatten TER von 0,1% und hat in den letzten 12 Monaten 2,04% Rendite erzielt. Was hat es mit dem Produkt auf sich und für wen eignet sich dann dieses Produkt?
Genau, das Ganze bezieht sich auf die Euro-SDR-Zinssatz. Und zwar, das ist ein offiziell berechneter Zinssatz für unbesicherte Overnight-Finanzierung innerhalb der Eurozone. Und der liegt immer knapp unter dem, was die EZB auch an kurzfristigem Einlagenzinssatz bietet. Also da ist der EZB im Moment bei 2%, der ESDR ist so 1,93 etwa. Und die DBX-Trackers zahlt 8,5 Basispunkte Aufschlag auf diese Euro-SDR-Rate und wir haben eine TER von 0,1. Also wir sind irgendwo um die 1,9% laufende Verzinsung.
Und wir sind eben sehr, sehr nah auch an diesem Zinssatz dran und bekommen quasi 99% dessen eben auch für uns in unseren ETF eingebucht.
Das Interessante ist eben, wir bekommen quasi den Zinssatz. Und das ist was anderes, als wenn ich die Anleihen drin habe, wenn ich kurzfristige Finanzinstrumente drin habe, wenn die schwanken anfangen, dann bekommen die ja Kursabschläge, wenn jetzt die Unsicherheit zunimmt, ob die in den nächsten Monaten zurückgezahlt werden. Und wenn ich aber einen Swap habe, der auf die Rate geht und der täglich angepasst wird, dann bekomme ich das eben nicht mit, weil dann wird im Prinzip von einem Tag auf den anderen das Geld mit dieser Rate weiter verzinst.
Zeit für eine kurze Werbeunterbrechung. Viele von euch fragen immer, wohin mit dem Cash? Also zum Beispiel eure Cash-Reserve für Urlaub, für Unvorhergesehenes oder eben das nächste Investment, das euch so richtig überzeugt. Unser Depotpartner Scalable Capital hat da jetzt eine starke Antwort. Dank der Vollbank-Lizenz gibt's ordentlich Zinsen. 2% pro Jahr sind es beim Prime Plus Broker auf unbegrenztes Guthaben. Es gibt keine Deckelung. Und auch im Free Broker gibt es die 2% auf bis zu 100.000 Euro. Das Ganze wird über Scalable, Partnerbanken und Geldmarktfonds abgewickelt, bei denen die Einlagensicherung greift. Alle Details dazu findet ihr wie immer verlinkt in den Shownotes und natürlich in eurem Konto. Weiter geht's mit Echtgeld TV.
Und wenn man dann hier reinguckt, dann sieht man, dass du neben dem X-Trackers auch noch drei andere Amundi-Produkte aufgenommen hast. Da gibt es auch einen Euro-Overnight-Return-ETF, aber da gibt es vor allen Dingen auch noch zwei. Die fallen ja dadurch auf, also einmal ein Ausschüttender, einmal ein Wiederanlegender, die fallen ja dadurch auf, dass Amundi hier zwei Produkte draußen hast, die heißen Smart Overnight Return. Und die haben eben nicht irgendwie knappe 2%, sondern die haben eine Rendite von 2,46%. Und damit sind wir jetzt genau im Bereich auch dieser geldmarktnahen ETF in der Variante, wo wir an die 2,5% vom Scalable-Tagesgeld zumindest knapp herankommen und wo wir dann eben auch die Möglichkeit haben, unsere Milliardengelder, die wir selbstverständlich alle mit uns herumtragen, schnell einzubuchen. Aber was hat es mit diesem Produkt auf sich? Man denkt sich so ein bisschen so, in der Vergangenheit war es so, dass öfter mal ein S&P-Swap-ETF dann auf einmal japanische Aktien beinhaltet hat, weil die eben besonders interessant für den Swap-Partner waren. Was ist hier die Besonderheit an diesem Smart Overnight Return Produkt?
Ja, genau. Ich habe eben das gesehen, dass dann ein Renditeaufschlag zu erzielen ist. Und dann habe ich mir eben die Frage gestellt, ja, was ist das Smarte? Und am Ende bin ich dahinter gekommen, dass es wohl daran liegt, was im Trägerportfolio ist. Nämlich, wenn wir uns den Amundi Smart Overnight Return mal anschauen, dann sehen wir dort plötzlich, dass dort keine Anleihen drin sind. Also beim DBX-Trackers, da sind Staatsanleihen drin. Da ist eine französische Staatsanleihe oder was zum Beispiel drin. Aber beim Amundi sind plötzlich Aktien drin. Da ist sowas wie eine Nvidia, eine Amazon und so weiter drin. Also die ganzen großen Megacaps sind dort drin vorhanden. Und es liegt wohl daran, dass die Swap-Partner bereit sind, einen höheren Ertrag oder eine höhere Vergütung zu leisten, wenn sie Aktien als Swap haben können. Denn für die Banken sind Investments in Aktien in der Regel mit einer höheren oder mit einer hohen Eigenkapitalanforderung. Und die Swap-Konstruktion mit den Aktien, und dass eben da eigentlich nur Aktien in dem ETF drin sind, das hat einen Grund. Und zwar, der Swap-Partner findet es interessant, die ESDR-Rate gegen Aktien zu swappen, weil damit erhält er ein Aktienrisiko, ein Aktien-Exposure, ohne im Prinzip selbst in Aktien zu investieren. Und wenn Banken in Aktien investieren wollen, dann haben sie eine relativ hohe Eigenkapitalanforderung. Das heißt, der Swap-Partner schont damit sein Eigenkapital und ist bereit, einen Teil dieser Ersparnis, die er hat, quasi an die ETF-Besitzer weiterzugeben. Und deshalb ist die Rendite bei dem Amundi Smart Overnight etwas höher als beim normalen Overnight, weil im normalen Overnight sind dann Anleihen eben als im Trägerportfolio drin, die eben für den Swap-Partner weniger attraktiv sind. Und damit das Ganze, also diese Aufschläge, die die Swap-Partner bereit sind zu zahlen, die sind nicht irgendwie garantiert oder so, sondern die schwanken von Zeit zu Zeit. Und indem Amundi quasi 5 Partner hat, die dort diese Swaps mit tätigen, und die Laufzeiten staffelt, glätten die quasi über die Zeit diese zusätzliche Prämie, die sie quasi durch diese Swap-Geschäfte holen. Und in dem Grafik vorhin haben wir es ja auch gesehen, dass es letzte Zeit immer ein bisschen mehr geworden ist. Wie gesagt, es ist keine garantierte Geschichte. Es gibt auch Phasen, da ist kaum was damit rauszuholen. Aber in letzter Zeit waren das so etwa so 40, 45 Basispunkte, die dort an Mehrertrag zu holen waren.
So, jetzt habe ich also den Amundi Smart Overnight Return ETF irgendwie in der Betrachtung und weiß, dass ich damit eine Apple, eine Nvidia, eine Microsoft, eine Amazon und eine Alphabet als höchst gewichtete Werte habe und dazu dann diese Swap-Konstruktion da raufgeflanscht bekomme und deswegen diese Mehrrendite erziele, die im Artikel von dir mit 2,46 bezogen auf die letzten 12 Monate angegeben ist, die hier ganz aktuell auf der Website angegeben ist mit 2,32%. Verstanden. Normalerweise ist es ja so, wenn ich mehr Chance, und das ist ja mehr Chance, wenn ich mehr Ertrag versprochen bekomme und damit eine für mich als Anleger höhere Chance habe, habe ich normalerweise auch ein höheres Risiko. Wie sieht hier das Risiko bei einem solchen Investment in diesem geldmarktnahen ETF aus?
Also das Risiko liegt klar in einem Black Swan Event, also wenn irgendwo ein schwarzer Schwan auftaucht. Und sagen wir, wir haben 5 Swap-Partner. Wenn einer dieser Swap-Partner pleite geht, das sind 5 namhafte große Banken, also das ist Goldman Sachs, BNP, Credit Agricole, JP Morgan und Natixis. Wenn eine von den Banken pleite geht,
wenn das kassiert, Matthias, dann haben wir aber mal noch ganz fett andere Probleme, wenn eine von diesen Institutionen
pleite
geht. Aber wenn das passiert, okay?
Dann haben wir aber das Trägerportfolio noch. Nur dann krachen natürlich auch die Aktien runter. Also ich glaube nicht, dass die Aktien oben bleiben, wenn das passiert. Allerdings wird täglich geswappt. Das heißt, dass das Risiko ist eigentlich von einem Tag auf dem anderen beschränkt. Das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, wenn natürlich sich die Lage zuspitzt, dass solche Produkte dann schwer abbildbar und handelbar wären. Ja? Deshalb, wenn wir Richtung scharfer Finanzkrise marschieren, wie es 2008 war, da würde ich dann durchaus überlegen, ob man dann eben rauswitcht. Aber ansonsten, solange die Situation und hier keine Banken in Gefahr sind, sehe ich da eigentlich nicht die Risiken. Aber wie gesagt, die Risiken sind marginal höher, gerade als bei den sicheren Geldmarktfonds, die eben auch überwacht werden, die Stresstests unterliegen. Aber es gibt eben auch ja, 0,5, 0,6%, 0,4%, je nachdem, was mit den Swaps rauszuholen ist, etwas mehr an Rendite.
Das Unangenehme bei einer Finanzkrise ist ja, sie kommt dann des Öfteren dann eben doch relativ plötzlich. 2008 hat es sich eigentlich relativ schön über ein halbes Jahr hinweg angekündigt, zumindest seit der Schieflage und dann auch der Abwicklung von Bear Stearns. Aber im Moment ist es eben so, dass vor allem diese Spekulationen ganz häufig in den Bereich Private Credit reinschießen und es also da mal irgendwann vielleicht auch zu einer wie auch immer gearteten ja, Negativentwicklung kommen kann, die dann auch Auswirkungen hat. Aber im Moment sieht dieses Risiko relativ gering aus. Das heißt, du würdest als Fazit, wenn du vor einer Entscheidung stehst, in einen Geldmarkt-geldmarktnahen ETF investieren zu müssen, ist eine falsche Begrifflichkeit. Aber wenn du vor der Entscheidung stehst, in ein solches Produkt zu investieren, wärest du dann in der Tat bei diesem Smart-Ansatz oder bei den konventionellen?
Ja, der Smart-Ansatz hat durchaus was. Eventuell würde ich auch streuen. Also nicht alles in den Smart nehmen, sondern dann zum Beispiel den X-Trackers mit der einen Hälfte nehmen und den Smart Overnight von Amundi mit der anderen Hälfte.
Genau. Denn wenn man sowas macht, dann geht es mit großer Wahrscheinlichkeit um Millionensummen, die man dann eben schnell und einfach parken will. Weil jetzt kommt Icke ja nochmal zum Schluss, weil das ist ja die Frage, die sich für mich stellt. Wofür brauche ich das? Also ist das ein Produkt, wo du sagst, es ist für mich speziell interessant als jemand, der von sich sagt, er ist eigentlich immer relativ klar investiert und hat vor allen Dingen selten, ich weiß gar nicht, ob überhaupt mal eine Liquiditätsposition jenseits von 400.000 Euro hatte. Also mir würde spontan kein Tag einfallen, an dem das der Fall war. Bei einem Institut schon mal gar nicht. Also mehr als 400.000 Euro bei einem Institut wäre mir neu. Also auch beim damaligen Goldverkauf habe ich relativ schnell die Gelder wieder auch verteilt und dann eben auch in Aktien investiert, beziehungsweise in Goldminen-ETFs. Aber wofür brauche ich das, wenn ich doch ein Scalable-Konto habe?
Ja, wirklich, also bei größeren Summen, wenn es darum geht, den Status des Sondervermögens zu haben, da ist ein Fall. Nochmal der Punkt, wenn es in Firmengeld angelegt wird, dort steht Tagesgeld in der Regel eben nicht zur Verfügung. Also gerade, wenn man für Steuerzahlungen und so weiter Gelder vorhalten muss, da ist es im Liquiditätsmanagement ein ganz brauchbarer Ansatz. Und ansonsten, wenn man natürlich keinen Zugang zum guten Tagesgeld hat und nicht wechseln möchte, dann ist es auch eine Option.
So, und so sind eben die Situationen. Also ich glaube, Firmenkonto ist ein ganz wichtiges Konstrukt. Vielleicht auch die Möglichkeit zu haben, sehr, sehr schnell wirklich große Summen zu investieren. Wir können das gerne nochmal, wenn ihr euch das wünscht, in einem Deep Dive mit einem Julius von Scalable nacharbeiten. Dann schickt mir gerne einen Kontoauszug zu, dass euch dieses Problem wirklich auch persönlich betrifft und ihr in der bedauernswerten Situation seid, dass ihr 1 Million Euro mal schnell parken müsst, weil das ist ja hier genau der Punkt. Also im Grunde genommen ist es ja so, dass Scalable hier zusagt, also 5 mal 100.000 über die gesetzliche Einlagensicherung auch auf Partnerbanken verteilt zu bekommen, aber zusätzliche Einlagensicherungen dann eben für darüber hinausgehende Guthaben durch Verteilung auf andere Banken sicherzustellen. So, wen das nochmal in den Deep Dive interessiert und bis wohin, bis zu welchen Summen sowas eigentlich möglich ist, der kann sich gerne melden. Sage ich aber auch ganz ehrlich, hätte ich total gerne mal ein Konto aus, so, weil ich glaube, für die meisten von uns ist es eben einfach nicht interessant. So für mich eben auch nicht. Mein Depot hat natürlich auch durch die Einschläge hier ein bisschen gelitten. Auf anderen Depots bin ich zwar abgesichert, aber eben jetzt aktuell nicht im Scalable-Depot, weil die Gelder hier ja schon anders verplant sind, wie ihr wisst. Dennoch ist es so, dass ich im Moment 17.886,93 € an Guthaben rumliegen habe. Und damit ihr einfach mal seht, und ich im Übrigen auch sehe, weil ich mache es ja jetzt live, wie das eigentlich mit dem Tagesgeldkonto abläuft, mache ich das zum Ende hier einfach mal an und aktiviere das. Da geht man dann also innerhalb der Maske auf den Guthabenfall, der auf der rechten Seite steht. Ich erkläre das gleich so, dass mein Vater, wenn er dieses Video sieht, das Ganze auch machen kann, denn der interessiert sich brennend für diese 2,5%. So, dann ist ganz unten 2,5% Zinsen, da steht dann mehr erfahren drauf. Da klickt man dann also rauf, bekommt hier nochmal genannt 2,5% pro Jahr, variabel. Brokerguthaben ab dem 1.4. nicht mehr verzinst. Also auch das eine wichtige Information, das Brokerguthaben, was ihr habt, wird nicht mehr verzinst. Das tauscht ihr quasi bei Scalable dagegen ein, dass ihr den marktführenden Tagesgeldzinssatz bekommt. Und die Hin- und Herbucherei geht eben auch sehr einfach. Das werden wir natürlich dann auch gleich sehen. Ich eröffne jetzt mal dieses Tagesgeldkonto für mich. Ja, bekomme nochmal gesagt, monatliche Gutschrift. Es gibt keine Mindestanlage und es gibt Zinsen auf unbegrenztes Guthaben und schicke das jetzt ab. So, Geschäftsbedingungen. Natürlich akzeptiere ich die, lese mir die auch total vollständig durch, wie ich das immer mache und ihr das hoffentlich immer macht, aber ich bin ja im Urlaub, ich habe da jetzt gerade gar keine Zeit für und jetzt sind wir in der Situation, dass ich eben ein Tagesgeldkonto habe, da sind 0 Euro drauf. Ich brauche ja für den nächsten Monat auf jeden Fall wieder 1.500 Euro, die euch bekannt sind für meine Sparaufträge im Gesundheitssektor. Darüber hinaus habe ich Sparaufträge, die ihr nicht kennt, die so ein bisschen im Stealth-Modus bei mir laufen, von ungefähr 700 Euro. Also ich brauche zumindest mal im nächsten Monat wieder so 2.300 Euro. Von daher, da habe ich jetzt ehrlicherweise keine Lust drauf, die durch die Gegend zu packen. Aber wenn ich von 1.600 und 700 Euro auf 2.300 komme, dann weiß ich, dass ich bei 17.800 noch was Euro eben offenbar 15.500 Euro auf mein Tagesgeld überweisen kann. So, das werde ich dann nochmal gebeten zu prüfen. Ja, 15.500 Euro ist total korrekt. Mach, dann ist die Zahlung angewiesen und dann wird dieser Betrag jetzt umgebucht. Wird mir hier auch schon angezeigt und dürfte dann auch, bin ich jetzt selber ganz gespannt, dürfte dann auch jetzt oder bald, nein, jetzt sofort, Teil meiner Übersicht sein, wo eben mein Scalable Broker jetzt von 378 wegen der Umbuchung von 15.500 Euro auf 362.000 gefallen ist. Mein gesamtes Scalable Vermögen liegt aber weiterhin bei den 378.000, nur dass jetzt eben 362.500 im Broker liegen und 15.500 Euro im Tagesgeld, die jetzt zu 2,5% verzinst werden. Und wenn man da eben mehr Geld einzahlt, dann ist es das. Und ansonsten steht euch natürlich auch diese Möglichkeit offen, in solche geldmarktnahen ETFs zu investieren, weil ihr zum Beispiel nochmal deutlich mehr Gelder habt als diese 500.000, die dann eben von Scalable normalerweise auf die verschiedenen Banken verteilt werden. Oder weil ihr eben sagt, ja, diese Einlagensicherung, der traut ihr sowieso nicht. Da gibt es ja auch Leute, die das sagen. Ob dann so ein geldmarktnahes Produkt für euch das Relevante ist, ist wiederum eine andere Sache. Dann ist vielleicht eher die direkte Goldanlage noch für euch interessant. Aber das kann ja sein. Matthias, gibt es hier von deiner Seite noch irgendeine Ergänzung, also auch zu diesem Thema Tagesgeld, was man aus deiner Sicht an Risiken noch zusätzlich beachten sollte? Einlagensicherung ist ja gelegentlich auch immer so etwas, was so ein bisschen unter dem Chaosprüfstand steht, wobei ich mir da persönlich ehrlich gesagt, man soll das ja gar nicht so laut sagen, wenn man sich keine Sorgen macht, aber ich mache mir da effektiv keine Sorgen.
Nee, also das war es eigentlich soweit. Und wie gesagt, bei der Einlagensicherung, ja, es gibt da ganz extreme Meinungen. Aber ich glaube, wenn die gezogen werden müssen, dann ist eh einiges zu spät. Dann hilft aber auch da am Ende eine globale oder eine gute Asset Allocation. Und du hast Goldcard erwähnt und andere Sachen, das gehört halt auch mit dazu.
Genau. Und das ist ja ohnehin so ein Thema in den letzten Tagen gewesen. Also ich war letzte Woche ganz irritiert darüber. Also letzte Woche muss man dazu sagen, das ist die Woche, die am 20.03. geendet hat. Also als die Märkte schon spürbar mal nachgegeben haben. Aber als ja trotzdem auch so eine Phase war, wo dann einige in der Tat den Crash-Begriff aus dem Keller geholt haben. Wo ich mich dann schon immer wieder frage nach dem Motto, was ist denn, wenn die Märkte wirklich mal um 20% nachgeben? Was ist denn das dann? Ist das dann der Weltuntergang, der vor der Tür steht? Obwohl wir immer noch bei 80% dessen sind, wo wir mal standen. Also da gehen bei einigen, wenn dann die Märkte mal stärkere Bewegungen haben, die Begriffsgäule wirklich durch. Und an einem Tag wie diesem, wo wir jetzt am Ende dieser Sendung auch angekommen sind, wo der deutsche Aktienindex im Moment offenbar den Tag beendet hat bei 23.600 noch was Punkten, ist es ja zumindest so, dass wir weiterhin in einem durchaus angespannten Umfeld uns befinden und genau das Thema Matthias Asset Allocation eben das brachiale Werkzeug ist, mit dem man hoffentlich in der Lage ist, dann eben auch ruhiger zu schlafen.
Genau, und wir dürfen nie vergessen, ohne diese Schwankungen, ohne dass wir diese Schwankungen aushalten, wird es auch keine höhere Rendite geben. Wenn es die Rendite, wie wir bei der Kurve bei dem Smart Overnight gesehen haben, im Schlafwagen geben wird bei Aktien, dann wird es ja jeder machen, dann wird es die Rendite auch nichts mehr geben. Also Schwankungen gehören dazu. Schwankungen sind ein Teil des Investierens und nur weil es diese Schwankungen gibt und weil wir bereit sind, diese Schwankungen auszuhalten, erzielen wir mit Aktieninvestments langfristig höhere Renditen. Und eben Tagesgeld oder auch geldmarktnahe ETFs, das ist dann eine Beimischung, wo jeder im Prinzip bei sich oder auch Gold, wo jeder über die Asset Allocation eben streuen kann, wie viel Hitze er in der Küche verträgt und die er dann auch aushalten kann. Und ich glaube, wenn du eben sagst, dass manche eben von Crash geredet haben, ja, ich habe es in sozialen Medien ja auch mitbekommen. Und das sind einfach Leute, die noch dabei sind, zu regeln, herauszufinden, wie viel Hitze sie in der Küche vertragen können.
Genau. Und für die möglicherweise eben auch dann die Aktienallokation in diesem sehr positiven Umfeld, was jetzt zumindest eingetrübt ist, dann eben zu hoch war. Und mit anderen Themen haben wir uns hier bei Echtgeld TV auch regelmäßig beschäftigt mit dem Thema, wie man ein Portfolio auch mal absichern kann, wenn man sich da nicht mehr so wohlfühlt. Und das führt bei mir eben hier gerade dazu, dass ich das Ganze sehr, sehr entspannt und auch statisch, also sehr entspannt sehe und auch relativ statisch und ja, emotionsfrei handle. Da nervt natürlich so ein Tag, wie durch die Ausrufe, dass es jetzt ganz tolle Gespräche mit dem Iran gibt, die dann offenbar mal wieder erlogen sind. Natürlich schon, weil sich damit irgendwie nichts klar ausbilden kann. Aber da muss man dann eben auch durch. Ja? Also das muss man eben in der Tat ertragen. Und das tut ihr hoffentlich. Und an der Stelle sage ich dann mal wieder danke an Matthias für dein Kommen, für den Artikel natürlich auch und dafür, dass du beim Zertifikateberater dabei bist.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Und sage euch auch danke fürs Zuschauen, fürs hier mit dabei sein. Und ihr könnt auch gerne mal euer Nervositätslevel in dem Kommentarbereich hinterlassen oder vielleicht eben auch, naja, weißt du, wir lachen da manchmal drüber, aber wir merken ja auch immer wieder in bestimmten Gesprächen, dass das dann doch sehr, sehr stark in der Lage ist, Menschen zu emotionalisieren, wenn so eine Wertpapierposition dann auf einmal, so wie heute gesehen, in der Lage ist zu schwanken, was ja alles andere als normal ist. Und wenn es dazu Fragen gibt, haut die gerne auch in die Kommentare rein. Genauso natürlich auch zu den geldmarktnahen Produkten und was euch da sonst noch interessiert. Oder wie ihr dem Problem eurer 17 Millionen beim Scalable Tagesgeld, wie ihr damit klarkommen sollt und wie man das lösen kann. Da lade ich dann gerne Julius ein und lass uns das erklären, wie sowas dann eigentlich geht. Ja. Das soll es von hier aus gewesen sein. Ihr bleibt gesund, ihr bleibt investiert und seid dann beim nächsten Mal hoffentlich wieder mit dabei. Tschüss aus der Nähe von München und aus Kabarete. Macht's gut.